Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Fünfmal brennt es an nur einem Wochenende in Berlin im März. Da gehen an einem Wochenende 5 türkische Läden und Moscheen in Flammen auf durch Molotow-Cocktails. Das gleiche passiert übrigens fast zur selben Zeit auch in Hannover, in Laufen, in Meschede, in Aalen und auch in Itzehoe. Sowas ist natürlich kein Zufall, nee, sowas hat System und das nennt man dann Terror. Terror auf deutschem Boden, weshalb auch die Bundesanwaltschaft ermittelt, die ist zuständig, wenn es um Terroranschläge geht. Aber Terror verübt von wem eigentlich? Bevor wir jetzt unserer Fantasie freien Lauf lassen, sage ich es euch einfach, verübt von der Arbeiterpartei Kurdistans, die ihr vielleicht besser kennt als die PKK. Die Zahl der von der PKK verübten Terroranschläge in Deutschland ist in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Ja, die Bundesanwaltschaft ermittelt allein 2017 in über 130 Fällen. Und der Verfassungsschutz zählt so viele PKK-Anhänger in Deutschland wie von keiner anderen, Achtung, ausländerextremistischen Organisation, so heißt das im Fachjargon. 14.000 PKK-Anhänger sind es in Deutschland. Und auch das ist natürlich kein Zufall, denn viele sind hier, weil sie in der Türkei vom türkischen Militär brutal gejagt und umgebracht werden. Und auch dieses Wochenende im März war kein Zufall, denn an diesem Wochenende hatte die türkische Armee eine kurdische Stadt in Syrien angegriffen. So, viele Infos, aber wisst ihr was? Wir fangen am besten ganz vorne an.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, Matthias.
Hi, grüß dich.
Ich habe mal eine Weile in Istanbul verbracht und da in einer kurdischen Straße gewohnt. Das habe ich spätestens gemerkt, als sie mich ausgelacht haben da im Supermarkt, als ich auf Türkisch Hallo sagen wollte. Also man merkt, Kurden haben auf jeden Fall eine eigene Sprache, aber auch eine sehr eigene Geschichte. Woher kommen die Kurden eigentlich?
Naja, also ganz genau würde man es nicht sagen können, aber im 7. Jahrhundert ist das Gebiet, in dem damals die Kurden lebten, von muslimischen Armeen erobert worden, sodass eben die Kurden bis heute Moslems sind. Ihr Siedlungsgebiet lag in Persien. Während der Herrschaft der Seldschuken hatten die Kurden eine eigene Provinz, nämlich Kurdistan. Und das heißt in der persischen Sprache so viel wie Land der Kurden. Während der Auseinandersetzung zwischen den Osmanen und den persischen Safawiden schlugen sich die Kurden auf die Seite der Osmanen, wofür sie einen privilegierten Status innerhalb des Osmanischen Reichs bekamen.
Okay, soweit könnte man ja sagen, ist alles okay, ne? Wie viele andere Völker, Teil des Osmanischen Reichs, da sogar mit Sonderprivilegien. Aber heute, Matthias, reden wir über die Kurden vor allem, weil ihnen ihr eigener Staat vorenthalten bleibt. Und die PKK, um die es ja hier heute bei uns in der Sendung gehen soll, die ist eine Art gewaltsame Reaktion darauf. Wann beginnt denn dieses ganze Drama?
Das kann man erstaunlicherweise wirklich ziemlich genau datieren. Ich sag's jetzt mal, 24. Juli 1923. An diesem Tag nämlich wurde der Vertrag von Lausanne unterzeichnet. Das war einer der vielen Folgeverträge nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. In diesem Vertrag wurde zwischen den alliierten Siegermächten und der Türkei unter anderem die Auflösung des Osmanischen Reiches geregelt. Ost- und Südostanatolien fielen an die Türkei. Griechenland behielt Westthrakien, ganz im Norden Griechenlands. Italien musste Antalya räumen und die Türkei erkannte die italienische Hoheit über eine Inselgruppe in der östlichen Ägäis und über Libyen an. Aha. Zudem wurde ein formal gesprochen millionenfacher Bevölkerungsaustausch beschlossen zwischen Griechenland und der Türkei. Also, man hat ziemlich viel geregelt.
Ägäis, Thrakien und so weiter, nur von Kurden habe ich jetzt nichts gehört.
So ist es, das war ja auch mit Absicht. Die Kurden nämlich blieben in diesem Vertrag ohne einen eigenen Staat. Sie wurden einfach auf die 4 Staaten Iran, Irak, Türkei und Syrien aufgeteilt und stellten dort jeweils eine ethnische Minderheit, die in der Mehrheitsbevölkerung aber eben nicht integriert war. Die Lage wurde dadurch noch erschwert, dass alle Staaten, in denen die Kurden nun leben mussten, mit Ausnahme des Iran, junge, gerade eben erst gegründete Staaten waren. Und diese Gründungen waren Kopfgeburten der europäischen Kolonialmächte. Über Syrien, das bis 1918 zum Osmanischen Reich gehört hatte, wachte nun Frankreich, ausgestattet mit einem Völkerbundsmandat. Mhm. Großbritannien herrschte über den neuen Staat Irak, ebenfalls im Auftrag und mit Mandat des Völkerbunds. Und die Türkei selbst war nach den kriegerischen Auseinandersetzungen mit Griechenland gerade eben erst als Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches entstanden.
Also die Kurden wurden praktisch aufgeteilt und in eine ziemlich unsichere Zukunft entlassen und das übrigens ja auch noch in total instabile Staaten eigentlich da entstanden sind.
Genau so ist es. Und die eben gerade erst entstandene türkische Republik unter Präsident Kemal Atatürk erkannte weder die Eigenständigkeit der Kurden noch deren Sprache an. Sie waren keine anerkannte ethnische Minderheit und es gab keine Aussicht darauf, dass sich auf friedlichem Wege etwas an dieser Situation ändern könnte. Es folgten nahezu logisch zwischen 1923 und 1938 mehrere kurdische Aufstände, die vom türkischen Militär niedergeschlagen wurden. Das Verhältnis der kurdischen Minderheit zum türkischen Staat war damit schwer beschädigt und das ist mit wenigen Ausnahmen bis zum heutigen Tag so geblieben.
Die Kurden und die Arbeiterpartei Kurdistans, kurz PKK, sind unser Thema heute in eine Stunde History. Wann es angefangen hat, wissen wir schon. 1978, die Gründung der Arbeiterpartei Kurdistans. Wo und wie es angefangen hat, das erzählt uns jetzt in eine Stunde History Veronika von Borries.
Osttürkei, in der Nähe der Stadt Diyarbakir. In einem Café trifft sich eine Runde Männer. Sie stecken die Köpfe zusammen, brüten über Papieren. Was sie vorhaben, ist gefährlich und es wird einige von ihnen das Leben kosten. Deshalb treffen sie sich auch hier in dieser abgelegenen Gegend, in der türkische Polizisten und Militärs ohnehin nicht gern gesehen sind. Ihr Plan ist, die politische und tatsächliche Landkarte der Türkei für immer zu verändern. Sie wollen eine neue, radikal-revolutionäre Organisation gründen, die sich einsetzt für mehr Autonomie und eine gesellschaftliche Reform der Kurden. Offiziell gibt es die Kurden zu diesem Zeitpunkt in der Türkei gar nicht. Die Menschen, die mehrheitlich in den anatolischen Bergen im Osten des Landes wohnen, werden in Ankara und Istanbul Bergtürken genannt. Ihre eigene Sprache dürfen sie nicht sprechen, kurdische Lieder singen ist verboten. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist die türkische Staatsideologie. Aufgestellt von Staatsgründer Kemal Atatürk in den frühen 1920er Jahren. Diese Ideologie beschreibt die Türkei als einen laizistischen türkischen Nationalstaat. In diesem Staat ist für Minderheiten kein Platz. Alle Bürger sollen sich als Türken begreifen. Wer das nicht tut, gilt als Verräter. Die Kurden bekommen das bald zu spüren. Immer wieder geht das Militär gegen sie vor. Es kommt zu Aufständen und Massakern. Das Militär zerstört Dörfer. Rechtsextreme Milizen verüben Anschläge. Dazu kommt, Ostanatolien gehört zu den ärmsten Gegenden der Türkei. Die Kurden gelten im Rest des Landes als rückschrittliche Bergbewohner. Gesellschaftlich sind sie organisiert in großen Clans, in denen einzelne Großgrundbesitzer die Macht haben über ihre Pächter. Für die Männer im Café ist deshalb klar, was die Kurden brauchen, ist eine Revolution. Und zwar eine Revolution gegen die Unterdrückung, sowohl durch die türkische Regierung als auch durch die Clanchefs. Es muss eine Revolution sein der kurdischen Arbeiter und Bauern. Und das alles unter der Führung einer neuen Partei, der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei. Auf dem Kaffeetisch liegt zwischen den Männern wahrscheinlich ein Text, der später das Programm dieser Partei wird. Geschrieben wurde er ein Jahr vorher. Dieser Text macht deutlich, was die PKK vorhat, wird blutig.
Ein drittes Charakteristikum dieser Revolution ist, dass sie über einen lang andauernden Kampf siegen wird. Die Methoden des Kampfes basieren in weitem Umfang auf Gewalt.
Das Ziel des Kampfes formuliert das Programm so:
A. Die Beendigung der Herrschaft des türkischen Kolonialismus und des hinter ihm stehenden Imperialismus über Kurdistan. B. Die Einsetzung einer Arbeiter- und Bauernregierung als erster Schritt zur Errichtung der demokratischen Volksdiktatur.
Um das zu erreichen, verlangt das PKK-Programm unter anderem das Ende der Unterdrückung und der Ausbeutung von Frauen und die Anerkennung von Minderheitenrechten. Das ganze Programm macht deutlich, die PKK ist eine sozialistische Partei. Sie ist Teil einer Bewegung, die angefangen von den 68er-Studenten in Westeuropa bis hin zu den Guerilla-Organisationen in Lateinamerika mehr soziale Gerechtigkeit und Freiheit für Unterdrückte fordert und den Sozialismus idealisiert. Auch in der Türkei gibt es diese Bewegung. Immer wieder entzündet sich die Unzufriedenheit von Studenten, Bürgern, jungen Militärs an der sozialen Ungleichheit im Land. Die Lage in den Kurdengebieten spielt da eine wichtige Rolle. Die oberste Staatsführung und das Militär halten dagegen. Mit Gewalt und Verboten. Mehrfach putscht das Militär. Aber die sozialen Probleme bleiben. Kein Wunder, dass einige, die erst nur demonstriert haben, sich immer weiter radikalisieren. So wie die Gruppe von Männern im Café. Ihr Wortführer ist Ende 30, stämmig, mit einem mächtigen schwarzen Schnauzer und schwarzen Augenbrauen. Sein Name? Abdullah Öcalan. Er stammt selbst aus der Gegend um Diyarbakir. Seine Mutter ist Türkin, sein Vater Kurde. Als Student in Ankara hat Öcalan Kontakt mit radikalen Untergrundorganisationen aufgenommen und dafür 2 Jahre in Haft gesessen. In wenigen Jahren wird er der türkische Staatsfeind Nummer 1 sein. Für die Anhänger der PKK aber wird er zum Heiligen und Volkshelden, zum ewigen Anführer und Vorkämpfer für die Rechte der Kurden.
Und über diesen Mann mit den mächtigen Augenbrauen und dem buschigen Schnäuzer, Öcalan, über den erfahren wir hier gleich noch mehr in einer Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, gegründet vor 40 Jahren tief im Osten Anatoliens. Da waren wir eben hier in einer Stunde History. Und bei diesen Anfängen bleiben wir auch noch einen Moment mit Nicolas Brauns. Er ist Historiker, hat sich schon lange mit der PKK beschäftigt und arbeitet für die Fraktion der Linken im Bundestag. Grüße Sie, Herr Brauns.
Ja, hallo.
Gerade hier in unserem Beitrag in der Sendung, da tauchte am Ende ein Mann auf mit mächtigen dunklen Augenbrauen und mächtigen dunklen Schnäuzer, so wird er beschrieben, der für viele Kurden eine regelrechte Legende ist und für viele Türken quasi der Teufel in Kurdengestalt, wenn ich das mal so sagen darf. Abdullah Öcalan, gäbe es die PKK ohne ihn?
Es gäbe sie bestimmt nicht in der heutigen Form, in der heutigen politischen Ausrichtung. Abdullah Öcalan war damals ein Politologiestudent aus armen bäuerlichem Hause in Kurdistan geboren, also im Osten der Türkei in der Nähe von Urfa, war in Ankara, hat dort Politologie studiert, geriet dort in die Nachwehen der türkischen 68er-Bewegung, war also hier in der türkischen radikalen Linken aktiv und da machte Abdullah Öcalan die Erfahrung, dass die türkischen Linken die kurdische Frage eigentlich ignorierten, gesagt haben, erst befreien wir die Türkei, erst machen wir Sozialismus in der Türkei und dann können wir uns um die Kurden kümmern. Und das war für Abdullah Öcalan und eine Gruppe von anderen Studenten und Freunden, darunter auch mehreren Türken übrigens, nicht nur Kurden, der Anlass zu sagen, wir brauchen eine eigene Organisation, die für die Befreiung der Kurden kämpft. Und Abdullah Öcalan war hier von Anfang an eigentlich die treibende Kraft. Er war derjenige, der diese erste Gruppe um sich herum sammelte. Er war auch derjenige, der sicherlich immer wieder an wichtigen Wendepunkten in der Geschichte der kurdischen Bewegung und der PKK dann auch ideologische Weisungen gab. Und besonders wichtig wurde das jetzt gerade auch in den letzten 20 Jahren, in der Zeit, in der Abdullah Öcalan sich in Haft befand. Aha. Und nur noch in Form von dicken Büchern mit seiner Bewegung kommunizieren konnte. Und man kann sagen, Abdullah Öcalan ist nach wie vor eigentlich die treibende Kraft.
Dann aber nochmal zurück in dieses Jahr 78. Wir haben ja in der Sendung schon beschrieben, Herr Brauns, wie es den Kurden in der Türkei gerade so im 20. Jahrhundert erging. Und ausgerechnet, wie kann man jetzt sagen, in diesem Jahr 78 kommt der Spatenstich der PKK. Gab es da dieses Treffen von Öcalan und seinen Gleichgesinnten, um die PKK zu gründen? Gab es irgendeinen konkreten Trigger 78, so dass es jetzt geschehen muss?
1978 gab es verschärft Auseinandersetzungen sowohl mit den faschistischen Grauen Wölfen als auch mit
konkurrierenden kurdischen... Das ist eine rechtsextreme Gruppe in der Türkei, ne? Die Grauen Wölfe.
Genau, genau. Und eben aber auch Auseinandersetzungen mit konkurrierenden kurdischen, zum Teil kurdischen nationalistischen Organisationen, denen die linke Ausrichtung der PKK ein Dorn im Auge war. Es war eine Phase des Bürgerkriegs, also jetzt nicht nur in den kurdischen Gebieten, sondern vor allem auch in der Westtürkei. Und in dieser Situation sagten dann eben Öcalan und seine Freunde, wir brauchen jetzt hier eine gefestigte Struktur. Wir können mich nicht mehr so weitermachen wie bisher als eine weitgehend sogar namenlose Gruppe ohne Zeitung, ohne alles, die eigentlich nur im persönlichen Gespräch Anhänger gewinnt. Wir brauchen ein Programm, wir brauchen eigentlich eine Partei. Wir müssen jetzt uns straff organisieren, sonst bestehen wir eben in dieser Bürgerkriegssituation nicht gegen alle unsere Gegner, unsere Konkurrenten.
Dieses Programm, das Sie jetzt ansprechen, da steht, ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen, es ist das Ziel, die Freiheit der Kurden zu erreichen in einer Art sozialistischen Staat. Auch die Befreiung der Frauen ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das aber eben auch alles unter Einsatz von Gewalt. Das habe ich jetzt sehr grob umrissen. Wie genau wollte man das aber umsetzen?
Ja, darin unterschied sich die Gruppe vom Öcalan von vielen anderen Gruppen auch, dass sie eben von Anfang an gesagt haben, auf friedlichem Wege werden wir in der Türkei oder auch in den anderen Staaten des Mittleren Ostens unsere Ziele nicht erreichen. Das hat die ganze Geschichte gezeigt. Es wird also nur, so war Öcalans Überzeugung, durch einen Volkskrieg gehen. Gut, es gab zu dem damaligen Zeitpunkt eine ganze Reihe kurdischer Gruppen, die sagten, nur der bewaffnete Kampf kann zum Ziel führen, aber die anderen, die schrieben das alle in ihren Zeitungen und machten es nicht. Und Nur eben die PKK hat gesagt, wir meinen das ernst und werden das sehr, sehr gründlich vorbereiten. Der Guerillakampf, der begann ja erst nach einer langen Vorbereitung, nach auch einer militärischen Ausbildung der Parteimitglieder in, übrigens in palästinensischen Camps im Libanon. Und 1984 war zwar offiziell wieder eine gelenkte Demokratie eingeführt, aber in den kurdischen Landesteilen war es also zu dem Zeitpunkt nicht möglich, auch nur ein Flugblatt zu verteilen, wenn man nicht eine Waffe in der Hand hatte und bereit war und in der Lage war, sich zu schützen. Und in dieser Situation begann eben 1984 dann der bewaffnete Kampf.
Mal abgesehen jetzt von den Kämpfen mit den rechtsextremen Grauen Wölfen und auch den innerkurdischen Kämpfen, gab es denn aber schon vor 84 auch Kämpfe mit der türkischen Regierung?
Ja. Es war eben so, dass natürlich 1980 gerade Abdullah Öcalan den drohenden Putsch schon kommen sah und sagte, wenn jetzt der Putsch kommt, wir werden nicht nach Europa fliehen wie die anderen, wir werden uns aber auch nicht alle wegsperren lassen, sondern wir werden erst einmal ins Exil gehen, in dem Fall eben ja nach Syrien bzw. in den Libanon, um uns dort besser auszubilden und dann zurückzukehren. Und als dann eben die ganze restliche türkische Linke zerschlagen wurde, war die PKK erstmal mehrheitlich außerhalb der Türkei, um sich auf ihren Kampf vorzubereiten. Aber innerhalb der Türkei sind natürlich eine ganze Reihe ihrer Kader, auch ihrer Gründungsmitglieder, in Gefangenschaft geraten. Sie wurden in den Gefängnissen ermordet oder sie starben auch in den Gefängnissen infolge von Hungerstreiks oder Maslum Doğan, einer ihrer sicherlich charismatischsten und bekanntesten Mitglieder.
Und heute auch so eine PKK-Legende, also eine interne Legende in der
Mitte. Genau, genau. Also der hat sich dann an Newroz-Tag selbst in seiner Gefängniszelle entzündet und wollte damit ein Widerstandszeichen setzen. Also eine Form des Widerstandes, die uns hier sicherlich in Europa, in Deutschland oft eher fremd erscheint, aber die tatsächlich in Kurdistan oder generell im Mittleren Osten auch wirklich dazu beiträgt, die Menschen außerhalb der Gefängnisse aufzurütteln, ihnen zu zeigen, das sind Leute, die zu ihrem Wort stehen, die bereit sind, alles zu geben.
Sagt der Historiker Nikolaus Brauns bei uns in Eine Stunde History. Herr Brauns, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitte.
Jetzt verlassen wir mal für einen Moment die Türkei. Matthias hier bei mir im Studio in Eine Stunde History. Denn die Kurden, Matthias, leben ja nicht nur in der Türkei, sondern eine sehr, sehr große Gruppe lebt zum Beispiel auch im Irak. Und den Kurden im Irak ging es schon sehr schlecht, bevor dieses Land nach den vielen Kriegen der letzten Jahre eigentlich ja komplett auseinandergefallen ist.
Naja, auf jeden Fall war die Situation, in der sie lebten, relativ kompliziert. Es gab zwar am Anfang eine Art kurdischer Selbstverwaltung im Irak, so bis Mitte der 70er Jahre. Dann entzog aber der Iran den Kurden im Irak die Unterstützung, weil Iran und Irak im Abkommen von Algier sich gegenseitige Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten, so nennt man das ja heute, versichert hatten. Unmittelbar danach begann die irakische Regierung in Bagdad, die kurdischen Autonomiegebiete zu bekämpfen. 200.000 Kurden wurden aus diesen Gebieten in den Süden des Landes zwangsweise umgesiedelt. 1979 kam Saddam Hussein an die Macht, bekämpfte linksgerichtete Gruppen und ließ 1983 eine kurdische Rebellion gegen sein Regime militärisch unterdrücken. 1988 kam es zu dem sehr berühmt und berüchtigt gewordenen Luftangriff mit Giftgas auf die von Kurden bewohnte Stadt Halabja. 5.000 Tote soll es gegeben haben.
Das war der Irak. Jetzt hast du aber gerade auch schon den Iran erwähnt, Matthias. Auch da leben und lebten Kurden. Wie war denn die Lage dort so in den letzten Jahren?
Naja, man kann es ganz flapsig sagen, kaum besser. Zwar sind keine Massaker oder militärischen Übergriffe bekannt, aber trotzdem ist kurdisches Leben im Iran allenfalls geduldet. Spannungen gab und gibt es zwischen Kurden und Iranern, obwohl ein großer Teil der Kurden, wie die Iraner, Schiiten ist. Mhm. 1946 gab es mit Mahabad sogar eine Art Hauptstadt einer Republik Kurdistan. Aber die verhinderte die Auseinandersetzungen mit der Zentralregierung natürlich nicht. Es gibt einige Untergrundorganisationen, von denen die Komala, das heißt Gemeinschaft, seit 1967 vergeblich versucht, eine Zusammenarbeit zwischen den Kurden und der iranischen Regierung herzustellen. Daran ändert übrigens auch nichts der Machtwechsel zu Ayatollah Khomeini.
So, dann jetzt nochmal ein Blick aufs Jetzt, Matthias. Wie sieht es jetzt so aus für die Kurden zwischen Irak und Iran?
Also nach außen ist es ruhig, vielleicht weil es tatsächlich ruhig ist oder weil keine Informationen nach außen dringen, das weiß man nicht so genau. Sicher scheint aber zu sein, dass die Demokratische Partei des iranischen Kurdistans Irans über Stützpunkte im Norden des Irak verfügt. Das hat offenbar dazu geführt, dass iranische Streitkräfte kurdische Stellungen im Nordirak angegriffen haben.
Kompliziert.
Eine sehr komplizierte Lage, wie ich finde, die dadurch noch komplizierter wird, dass sich offenbar kurdische Peschmerga in die Auseinandersetzung mit dem IS eingeschaltet haben. Wenn man sich dann noch die Übersetzung des Wortes Peschmerga, nämlich die dem Tod ins Auge Sehenden, überlegt, dann hat man eine Ahnung von der Schärfe des Konfliktes.
Deutschlandfunk Nova hier, die eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Kommen wir wieder zurück zu den Kurden in der Türkei, nachdem wir gerade im Irak und auch im Iran waren, und zurück zur Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK. Unser Thema heute in eine Stunde History, und zwar im Gespräch mit Lale Yalçın Hekman. Sie lehrt an der Uni Halle und ist Fachfrau auf dem Gebiet. Grüße Sie, Frau Yalçın Hekman.
Guten Abend.
Wenn man versucht, als Anfänger einen Überblick zu bekommen, wie die PKK so in den 80ern organisiert war, nach ihrer Gründung, dann muss ich gestehen, kriegt man ziemlich schnell Kopfschmerzen. Ja, also es gab viele Parteikongresse, meistens nicht in der Türkei, sondern in Syrien, im Libanon oder auch in Jordanien. Viele Gründungen von Unterorganisationen, die dann wieder umbenannt oder auch wieder eingestellt werden. Und das passiert irgendwie auch eigentlich alles immer im Heimlichen. Also ich habe mich gefragt, wie hat die PKK eigentlich funktioniert?
Am Anfang war das Parteiprogramm stramm marxistisch-leninistisch und man kann auch sagen, dieser Führungsstil gleich stalinistisch war. Und Kurdistan war für die damalige PKK eine türkische Kolonie, und die durch bewaffneten Kampf befreit und revolutioniert werden sollte. Und dann 1980, nach dem Militärputsch, ging dann die Parteiführung ins Exil. Und sie haben sich hauptsächlich im Bekaa-Tal, wie man liest, ihre Militärakademie und Organisation aufgebaut. Sie kamen zurück in die Türkei mit ihren propagandistischen Aktionen in Kleinstädten im Südosten der Türkei 1984. Und seitdem, besonders in den 80ern, also Spät-80ern und Anfang 90er Jahren, waren die Aktivitäten auf bewaffneten Auseinandersetzungen mit anderen Gruppierungen, aber auch propagandistische Aktionen gegen das türkische Militär, staatliche Organisationen und auch gegen Großgrundbesitzer und Stammesführer gerichtet.
Dieses Jahr 1984, das haben Sie auch gerade schon angesprochen, das scheint ein wichtiger Wendepunkt zu sein, weil von da an ja auch der bewaffnete Krieg gegen den türkischen Staat geführt wird.
Ja, also sie haben besonders gegen die Großgrundbesitzer sich stark gemacht und die haben sie bedroht. Es kam natürlich auch in diese Zeit, also 87 war die Gründung der eine Art Gegenorganisation durch das türkische Militär, die bewaffneten Dorfmilizen, also Dorfwächter hießen sie, Kurucu, die sollten dann gegen die Guerilla-Organisation mit dem türkischen Militär zusammen agieren. Und das hat natürlich auch zu Zuspitzung und auch teilweise zur Radikalisierung der Bevölkerung zugeführt.
Das heißt, der türkische Staat hat damals, wie er das ja heute tut, brutal und auch sehr entschlossen auf die PKK reagiert.
Ja, also da sind natürlich nicht alles so einfache Entwicklungen. Es kam auch natürlich widersprüchliche Entwicklungen, also die 80er Jahre wurde bezeichnet auch durch eine Liberalisierung in der Wirtschaft und in der Politik, besonders mit Turgut Özal's Präsidentschaft, haben die Kurden auch teilweise Anerkennung gefunden. Man hat versucht, eine so friedliche Lösung zu finden. Man sprach von Kurden als ein anerkanntes Volk innerhalb der Türkei. Es kam aber auch zu islamistischer Organisationen im Südosten der Türkei wie Hizbullah. Die Gülen-Bewegung war schon auch damals aktiv im Südosten der Türkei. Also es waren nicht nur jetzt Unterdrückung, kann man das wirklich nicht so bezeichnen.
Gehen wir mit Blick auf die PKK. Der wird ja auch vorgeworfen, bei ihren Methoden unter anderem Kindersoldaten zu beschäftigen und auch ins Drogengeschäft verwickelt zu sein. Kann man das auch bestätigen?
Ich kann das aus dem Gebiet, wo ich selber geforscht habe, bestätigen, dass sie davon profitiert haben. Es gab immer Drogenhandel, besonders in den Grenzgebieten der Türkei, der Südosten. Und diese sollte auch natürlich durch die PKK mitgesteuert und auch teilweise so eine Art Zoll davon genommen werden.
Dieser Konflikt zwischen PKK und türkischer Regierung, der tobt ja immer weiter, bis in die 90er Jahre hinein. Gibt es da aus Ihrer Sicht noch wirklich besondere und bestimmte Zäsuren?
Ja, eine Zäsur kann man sagen, dass durch die auch fehlerhafte und falsche Politik türkische Regierung, um den bewaffneten Krieg zu bekämpfen, dagegen zu wirken, haben sie dann Leute aus den Dörfern vertrieben und die Bevölkerung kamen alle in die Städte. Und das war natürlich Nährboden für die PKK-Organisation. In 90er Jahren gab es auch Selbstmordattentaten von PKK-Frauen in 90er Jahren. Also das war eine so gemischte Strategie. Seitdem natürlich, seit der Verhaftung von Öcalan, hat sich die Politik sehr viel geändert.
Das war dann 1999 schon.
99, genau. Und dann hat Öcalan auch eine Demokratisierung der Gesellschaft ausgerufen und die Partei soll sich vielfältig organisieren und aber auch an die anderen Bevölkerungsteilen, also innerhalb der Türkei, ansprechen, das heißt die Türken, aber auch die andere Gruppierung.
Sagt Lale Yalçın Hekman hier bei uns in Eine Stunde History über die PKK und ihre Geschichte in den 80er und 90er Jahren. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Bitteschön.
Ich sagte ja schon mal ganz am Anfang der Sendung heute, eine Stunde History hier, dass in Deutschland etwa 14.000 PKK-Anhänger leben. Also das sind zumindest Zahlen des deutschen Verfassungsschutzes. Irre Zahl, und was es mit diesen 14.000 so auf sich hat, besprechen wir jetzt mal mit Hannes Heine, der für den Tagesspiegel in Berlin arbeitet und mehrere Artikel über die PKK und die Kurden in Deutschland geschrieben hat. Hallo Herr Heine.
Ich grüße Sie, guten Abend.
Mit wem haben wir es denn da eigentlich zu tun? Sind das quasi Deutschkurden, Kurdendeutsche, die hier leben, vielleicht sogar hier geboren sind, die mit der PKK sympathisieren, oder sind das aktive Exil-PKKler, die aus der Türkei abgehauen sind?
Da muss man über weite Strecken spekulieren, weil natürlich nicht bekannt ist, was die mehr als 10.000 PKK-Anhänger sich zusammensetzen. Wenn man sich die Gerichtsprozesse anguckt, dann sind es sowohl deutsche Staatsbürger mit einer kurdischen Migrationsgeschichte oder eben auch türkische Staatsbürger, künftig dürften syrische Staatsbürger hinzukommen, gelegentlich vielleicht irakische, die hier in Deutschland für die PKK arbeiten.
Jetzt stuft Deutschland die PKK ja als Terrorgruppe ein und Sie haben auch eben schon von den Gerichtsprozessen gesprochen. Was müssen diese Leute, was müssen PKK-Anhänger in Deutschland befürchten?
Es dürfte, so meiner Einschätzung, nur wenige politische Bewegungen aus dem Ausland in Deutschland geben, die so hart verfolgt werden wie die PKK. Auch wenn die türkische Regierung in Ankara regelmäßig anderes behauptet, ist doch festzustellen, dass seit dem PKK-Verbot Anfang der 90er, dass seit diesem Verbot tausende Verfahren gegen tatsächliche oder mutmaßliche PKK-Mitglieder in Deutschland eröffnet worden sind. Diese Verfahren enden ziemlich oft in Haftstrafen. Und man kann ins Gefängnis gehen, man kann eine Haftstrafe bekommen für bloße Mitgliedschaft, eine einzelne Straftat muss dann nicht mehr nachgewiesen werden. Die Straftat ist die angenommene Mitgliedschaft in der PKK.
Und wie lange geht man dann ins Gefängnis?
Einen Überblick zu gewinnen ist relativ schwer, weil es in Berlin, Stuttgart, Köln, Hannover, Hamburg immer wieder Prozesse gegeben hat. Viele, viele Prozesse, die so einer Art Zyklus zu folgen scheinen. Ja, also mal sind es mehr, mal sind es weniger. In der türkischen Community wird dann gerne davon ausgegangen, dass das mit der Intervention der türkischen Regierung zu tun hat. Und es ist schwierig, einen Überblick zu gewinnen. Mehrere Haftstrafen sind aber üblich. Hier in Berlin hat es Haftstrafen auch in den letzten Jahren noch gegeben, die nicht zur Bewährung ausgesetzt worden sind, weil man angenommen hat, eine bestimmte Person hätte Geld gesammelt und dieses Geld sei dem Kampf der PKK zugute gekommen.
Es werden durch PKK-Anhänger auch terroristische Akte auf deutschem Boden vollübt. Im März gab es da so ein Wochenende, wo gleich in Berlin zum Beispiel in einem Wochenende 5 türkische Läden und Moscheen brannten. Die Zahl der Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft gegen die PKK ist in den letzten Jahren deutlich nach oben gegangen und auch die Zahl der PKK-Anhänger in Deutschland wächst insgesamt. Jetzt haben Sie gerade schon diese Theorie angesprochen, dass das damit zu tun hat, dass das türkische Regime in der Türkei so hart gegen die Kurden vorgeht. Würden Sie das auch so sehen?
Da spricht zumindest viel für. Vielleicht gehen wir ganz kurz einen Schritt zurück. Wenn man davon ausgeht, was ja die Sicherheitsbehörden in Deutschland so einschätzen, dass es mehr als 10.000 aktive Anhänger oder mehr oder weniger aktive Anhänger der PKK in Deutschland gibt, dann finde ich, passiert relativ wenig. Es hat sicherlich seit dem Einmarsch der türkischen Armee und der Besatzung der kurdischen, syrisch-kurdischen Region Afrin, hat es Brandanschläge gegeben.
Das war das im März, ne?
Das war das im März, genau, hat es Brandanschläge gegeben, das ist richtig. Wobei sich dazu nicht die PKK bekannt hat, das muss man auch sagen. Die PKK-Führung im nordirakischen Exil hat sich mehrfach für Anschläge in Deutschland in den 90er Jahren entschuldigt. Da gab es ein Interview, wo sich, wie gesagt, die PKK-Führung dafür entschuldigt hat und für einen Gewaltverzicht in Deutschland plädiert hat. Ähnliches hat sie schon mal in den 90ern getan. Es ist davon auszugehen, dass die Anhänger der PKK in Deutschland eher versuchen, dem, ich sage jetzt mal, Damoklesschwert des Verbots zu entgehen. Viele kurdische Vereine befürchten ja, verboten zu werden, weil sie von der deutschen Justiz als Nachfolgerorganisation oder Vorfeldorganisation der PKK eingestuft werden. Mhm. Und das sagen übrigens auch Sicherheitsbeamte. Deshalb mobilisiert die PKK sehr vorsichtig in Deutschland. Sie nutzt ihre Stärke ja eigentlich nicht. Wenn man davon ausgeht, dass es mehr als 10.000 aktive Anhänger gibt, dann
sind sie eigentlich recht unauffällig für diese Zahl, ne?
Für diese Zahl recht unauffällig. Das hängt eben, wie gesagt, damit zusammen, dass der Druck recht groß ist. In Deutschland reicht es, eine PKK-Fahne zu zeigen, um aufgegriffen werden zu können, möglicherweise auch verurteilt. Derartige Prozesse gibt es immer wieder. In anderen Ländern gehen die Behörden in solchen Fällen viel weniger hart vor. Hier wird dann immer recht schnell eingegriffen.
Aber diese starke Präsenz der kurdischen Community und auch der PKK, um da nochmal drauf zurückzukommen, liegt das an diesem schlimmen Krieg, den die türkische Regierung gegen die Kurden in der Türkei führt? Da gibt es ja unfassbare Geschichten, ne, wo die türkische Armee ganze Dörfer dem Boden gleich gemacht haben soll.
Sicherlich. Je härter die türkischen Truppen gegen vermeintliche oder tatsächliche PKK-Stellungen und Gemeinschaften vorgehen, desto eher wird die PKK versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Es ist natürlich nicht nur die Türkei, das muss man dazu sagen. Die PKK kämpft letztlich gegen vier verschiedene Regime, beziehungsweise gegen vier Regierungen in der Region. Zu nennen wäre da die syrische Regierung, die iranische und die irakische, wobei die Hauptauseinandersetzung tatsächlich mit der türkischen Regierung geführt wird und mit allen anderen Regierungen immer mal wieder halböffentliche oder auch nicht öffentliche Verhandlungen stattgefunden haben. Die Verhandlungen mit der Türkei sind ja nun seit mehreren Jahren obsolet. PKK hat mehrfach angeboten, Verhandlungen wieder aufzunehmen. Die Regierung in Ankara ist darauf nicht eingegangen. Im Moment ist also die türkische Regierung der Hauptgegner, wenn man so will.
Sagt Hannes Heine vom Tagesspiegel, der Tageszeitung in Berlin. Er ist Experte für die PKK, hat recherchiert, eine Menge Artikel geschrieben und uns eben alles in Deutschlandfunk Nova erklärt und erzählt. Danke Ihnen, Herr Heine.
Ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Die Arbeiterpartei Kurdistans, gegründet 1978, die PKK, war unser Thema heute in einer Stunde History. Und Matthias, ein Ziel der PKK ist ein Staat, ein kurdischer Staat oder ein eigenes Autonomiegebiet, wie auch immer. Aber sowas, müssen wir ganz ehrlich sein, ist aktuell nicht in Sicht. Kann das auf Dauer gut gehen?
Ich glaube nicht, denn die auf die vier Staaten verteilten Kurden, mal ganz abgesehen von denen, die irgendwo anders auf der Welt leben, unter anderem in Deutschland, werden immer nach einem eigenen Staat streben. Da fällt natürlich die Analogie zu den Palästinensern auf, die ebenfalls vergeblich auf einen eigenen Staat hoffen. Aber anders als im Fall der Kurden gibt es zwischen Israel, Jordanien und den Palästinensern wenigstens hin und wieder Gespräche über eine Lösung des Konfliktes, auch wenn die alles andere als ermutigend verlaufen. Ein Kurdistan, und das macht die Sache sicher sehr viel schwieriger, muss mit Kurden und vier weiteren Staaten ausgehandelt werden. Und dass die Türkei, Syrien, der Iran und der Irak auf ein gemeinsames Vorgehen in dieser Angelegenheit sich einigen können, das scheint mir im Moment jedenfalls unvorstellbar.
Das stimmt, mir eigentlich auch. Aber man könnte doch mal drüber nachdenken, weil wir hier in einer Stunde History auch schon mal über Tirol gesprochen haben, ob man das nicht vielleicht so machen könnte. Also Tiroler leben ja auch in zwei Staaten, ohne einen eigenen Staat Tirol zu haben.
Also so eine Tiroler Lösung nennen wir sie mal, das wäre schön, aber da bin ich auch skeptisch. Das scheitert im Moment sicher an der türkischen Regierung, die ja in den Kurden die Ursache allen Übels auszumachen scheint. Ich befürchte leider, dass wir eine Tiroler Lösung schon allein deshalb nicht erleben werden. Stattdessen befürchte ich weiterhin einen mal mehr, mal weniger schwelenden Konflikt zwischen den Kurden und den Ländern, in denen sie derzeit leben. Vielleicht, und das ist wirklich ein großes Vielleicht, wird es ja eines Tages zu einer umfassenderen Lösung der Probleme des Nahen und Mittleren Ostens kommen und dann könnte auch die Frage angegangen werden, wie die Kurden einen eigenen Staat oder zumindest eine von allen akzeptierte autonome Region bekommen könnten.
Danke, Matthias. Nächste Woche reden wir dann nicht wieder über die Kurden, nicht wieder über ein gespaltenes Volk, aber ganz sicher wahrscheinlich über ein gespaltenes Land. Denn die USA sind gespalten und sie sind nicht erst seit Donald Trump gespalten, wahrscheinlich sind sie es schon, seitdem John F. Kennedy ermordet wurde. 1963 war das. Das ist unser Thema nächste Woche in eine Stunde History. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao, schöne Woche euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.